Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Ja, guten Tag.
Was sind denn so prominente Beispiele für Tier- oder Pflanzenarten, die eingeschleppt wurden?
Ja, prominente Beispiele sind in der Pflanzenwelt zum Beispiel der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus oder das drüsige Springkraut aus dem Himalaya, das man ja jetzt an praktisch allen Flüssen und Bächen in Deutschland im Sommer in Massen beobachten kann. Bei den Tieren gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von prominenten Beispielen. Was man jetzt überall sieht, sind die Nilgänse, die eigentlich aus Afrika stammen, oder beispielsweise am Rhein dann die Wollhandkrabben.
Was sind so die direkten Effekte, die so eine neue Pflanzenart oder Tierart mit sich bringt?
Zunächst einmal ist es ja so, dass sich viele von diesen Arten, Sie haben es ja schon erwähnt, eben invasiv ausbreiten. Und man kennt vielfach die Effekte gar nicht. Offensichtlich ist es zum Beispiel invasive Pflanzenarten, die heimische Flora an den betreffenden Standorten verdrängen oder wie beim drüsigen Springkraut sogar die Blütenbesucher anziehen. Das drüsige Springkraut betreibt zum Beispiel Nektardumping, wie ich das mal nennen würde. Das heißt, es produziert so viel Nektar, dass die Bienen nur noch an dieses Springkraut gehen und die heimische Flora quasi links liegen lassen.
Also können die so ein Biosystem auch ganz schön durcheinander bringen?
Ja, natürlich. Wie gesagt, sie haben ja in der Regel keine natürlichen Feinde und breiten sich dann eben explosionsartig aus und verdrängen eben generell heimische Flora oder Fauna.
Jetzt ist das Einschleppen sozusagen die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wie verbreitet sich oder wie nistet sich so eine Pflanzenart hier in so einem erstmal fremden Ökosystem ein? Wie verbreitet die sich?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Ich meine, das Einschleppen, Sie haben es ja schon gesagt, kann eben meinetwegen irgendwie über Schiffe erfolgen. Denken Sie mal an die berühmte kanadische Wasserpest, die sich ja im 19. Jahrhundert explosionsartig ausgebreitet hat. Die wurde beispielsweise dann von Wasservögeln, Enten oder anderen Wasservögeln praktisch über die Füße dieser Enten verbreitet, von einem Gewässer zum nächsten, so ist das bei Wasserpflanzen. Oder die Springkräuter, die eben Unmengen von Samen produzieren, genauso wie der Riesenbärenklau, die einfach vom Wind weiter ausgebreitet werden. Die Pflanzen finden dann entsprechend ideale Keimbedingungen, wachsen weiter und haben ja dann häufig auch keine natürlichen Fressfeinde. Also das ist sehr unterschiedlich, wie diese Verbreitungsmodi dann jetzt hier stattfinden können.
Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung hat 2010 darauf aufmerksam gemacht, dass durch eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten ein Schaden in Höhe von 150 Millionen Euro entstanden ist. Wodurch entsteht denn so ein finanzieller Schaden?
Ein finanzieller Schaden, da bin ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt auf dem Laufenden. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich einmal eben wirtschaftlicher Schaden bei den Bauern ist, durch meinetwegen mangelnde Bestäubung, wie das bei dem drüsigen Springkraut jetzt der Fall ist, oder eben einfach, dass jetzt hier auch Mähgut nicht verwendet werden kann. Beim Riesenbärenklau haben wir ja diese Inhaltsstoffe, die eben phototoxische Effekte, also Verbrennungen im Einwirken von Sonnenlicht verursachen. Und bei Tieren könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die Bisamratte eben auch jetzt hier Dämme zerstört oder zumindest beschädigt oder an Fischteichen entsprechende Schäden verursacht.
Auch Kartoffeln und Mais sind ja vor Jahrhunderten aus Südamerika nach Europa gekommen. Heute zählen die zu den beliebtesten Sorten. Wie groß ist denn der Anteil von fremdländischen Pflanzen, die alltäglicher Teil unserer Ernährung sind?
Der ist relativ hoch. Denken wir mal daran, dass wir ja eben seit der Entdeckung Amerikas eine ganze Reihe von Nutzpflanzen, Sie haben es schon erwähnt, also das sind eben jetzt hier Tomate, Mais, der Tabak beispielsweise, was man als Nusspflanze bezeichnen möchte, die Kartoffel aus Südamerika. Und wenn Sie an andere Kontinente denken, Sie haben natürlich Dinge wie beispielsweise das Zuckerrohr mit dem Zucker, dann viele Obst. Beispiele jetzt aus Asien, Mango oder selbst die Zitrusfrüchte, die ja nun auch aus Asien stammen. Also wenn man sich mal unseren Speiseplan anschaut, dann besteht er mit Sicherheit zu mehr als der Hälfte aus, sagen wir mal, ausländischen Pflanzen, die eben bei uns jetzt hier entweder importiert werden oder sogar bei uns kultiviert werden.
Ein anderer Aspekt, Sie kennen sich auch ganz gut mit dem Regenwald aus. Dort herrscht ein ganz anderes Klima als hier in Mitteleuropa, klar. Durch den Klimawandel wird es aber auch bei uns immer wärmer. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass sich in 10 Jahren auch bei uns tropische Pflanzenarten ansiedeln?
Also das ist extrem unwahrscheinlich. Wir haben natürlich einen Klimawandel, es wird wärmer, aber das geht sukzessive und relativ langsam. Man beobachtet einzelne Pflanzen und Tierarten aus dem Mittelmeergebiet, die sich langsam so in Deutschland ausbreiten. Aber auch das wird durch harte Winter wie die letzten Jahre natürlich auch dann wieder gestoppt. Es ist nicht so, dass es jetzt also wirklich schlagartig wärmer werden würde. Ich denke, Um hier wirklich tropische Verhältnisse zu haben, müssen wir wahrscheinlich noch ein paar tausend Jahre warten. Die letzten tropischen Verhältnisse waren hier vor ungefähr 70.000 Jahren, als tatsächlich hier Palmen am Rhein standen und Flusspferde im Rhein bei Köln dann herumgeschwommen sind. Also wie gesagt, da müssen wir leider oder Gott sei Dank, je nachdem aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, noch ein bisschen warten.
Ja, eigentlich auch ein bisschen schade.
Ja, also ich bin prinzipiell nicht gegen den Klimawandel, vor allen Dingen, wenn er dann eben mit einer Klimaerwärmung verbunden ist.
Ja, Palmen am Rhein, das klingt sehr gut. Ja. Soweit also Eberhard Fischer von der Universität Koblenz-Landau. Mit ihm habe ich über die Auswirkungen der Ausbreitung von neuer Pflanzen- und Tierarten gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.